freue mich, euch zu einer neuen Folge von ISWAS, dem Podcast der Agrarkoordination, begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Mireille. Wie kann Klimaschutz mit den Bäuerinnen und Bauern auf den Höfen umgesetzt werden? Darüber wollen wir heute sprechen und werfen einen Blick in die Praxis, denn uns interessiert zu erfahren, wie kommt die aktuelle Debatte um Klimaschutzmaßnahmen bei den Bäuerinnen und Bauern an? Die Ausgangslage ist nämlich nicht einfach. Laut Klimaschutzgesetz muss Deutschland seine Emissionen sehr stark reduzieren und bis 2045 klimaneutral sein. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Insbesondere müssen dort die Emissionen aus der Tierhaltung enorm gesenkt werden. Zivilgesellschaftliche Organisationen fordern deshalb nicht selten halb so viele Tiere fürs Klima. Das heißt, der Fleischkonsum und auch der Nutztierbestand müssten mindestens halbiert werden, um klimaneutral werden zu können. Dies wirft jedoch in der bäuerlichen Praxis viele Fragen auf, denn viele Familienbetriebe kämpfen bereits heute für faire Erzeugerpreise und vor allem gegen ein weiteres Höfesterben. Ich freue mich sehr, heute mit Elisabeth Weizenegger, sie ist Milchbäuerin im Allgäu und im Bundesvorstand der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, und Lasse van Aken, Kampagnensprecher Agrarwende bei Greenpeace, über die Zukunft der Nutztierhaltung in Deutschland zu sprechen. Ja, herzlich willkommen Elisabeth Weizenegger, herzlich willkommen Lasse van Aken. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch und fange mal direkt bei Lasse van Aken an und spreche erstmal über das Thema Klimaschutz in der Landwirtschaft. Wir brauchen Klimaschutz in der Landwirtschaft. Die Umsetzung ist nicht einfach. Das Klimaziel droht deutlich verfehlt zu werden. Heute sprechen wir vor allem nochmal über die Nutztierhaltung. Kannst du uns zum Einstieg einen Überblick geben? Wie sind die Klimadaten in der Nutztierhaltung aktuell in Deutschland?
Ja, sehr gerne. Also es gibt oder gab ja die Sektorziele, und da sah der Bereich Landwirtschaft für 2030 tatsächlich sehr gut aus. Nun kann man darüber streiten, ob die Ziele ambitioniert genug waren oder nicht. Interessant ist aber vor allem, wie es danach weitergeht. Denn so technisch sind quasi alle Maßnahmen und Möglichkeiten weitgehend ausgereizt. Das heißt, es ist absehbar, dass das Ziel 2045 netto null, was ja gesetzlich verankert ist und auch vom Bundesverfassungsgericht so gefordert wird, nicht mit der Landwirtschaft, wie sie jetzt aufgebaut ist, zu erreichen. Und das liegt eben vor allem an der Nutztierhaltung. Wenn man sich anschaut, wie die Emissionen da aussehen, und vor allem auch indirekte Emissionen mit einbezieht, die einfach so aus technischen Gründen anderen Sektoren zugerechnet werden, wie beispielsweise die Emissionen aus Mooren, die landwirtschaftlich genutzt werden, etwa für Grünland, dann haben wir hier Emissionen in einem Bereich von 80 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr, die allein auf die Nutztierhaltung zurückzuführen sind. Und das ist natürlich, sind das die direkten Emissionen der Tiere, vor allem der Wiederkäuer, aber eben auch vor allem der Futteranbau, der den größten Teil der landwirtschaftlichen Fläche in Anspruch nimmt in Deutschland. Und daraus wird dann ganz klar, dass wir mit diesem hohen Bestand an Tieren, die wir haben, die Klimaschutzziele der Bundesregierung nicht erreichen können.
Ja, ich höre raus, also die Emissionen in Deutschland, also ja, bleiben ja auch auf einem hohen Niveau, und wir haben zwar einen Rückgang des Fleischkonsums, aber es gibt trotzdem dann auch noch zunehmende Ausfuhr von Fleisch- und Milchprodukten. Also die Produktion bleibt einfach hoch und geht dann in den Export. Ich möchte dich einmal fragen, Elisabeth, wir gucken jetzt nochmal auf die Höfe. Also Klimaschutz muss in der Landwirtschaft auch umgesetzt werden. Wie kann das denn mit den Bäuerinnen und Bauern auf den Höfen passieren? Nimm uns doch bitte mal mit in die Praxis. Du bist Milchbäuerin im Allgäu mit 60 Milchkühen. Wie sieht es auf eurem Hof aus? Und ja, wie ist überhaupt die Situation oder die Stimmung auch auf den tierhaltenden Höfen?
Ja, zunächst mal unser Betrieb. Also Wir sind im Prinzip so ein typischer Grünlandbetrieb im Allgäu, wobei man sich jetzt nicht unter Allgäu immer bergige Landschaften vorstellen muss. Wir befinden uns im Unterallgäu, das ist der nördliche Teil, und haben eigentlich sind in der glücklichen Lage, dass es relativ eben ist, sehr gut zu bewirtschaften, sehr gutes Grünlandgebiet. Also das ist noch wichtig. Also wir sind hauptsächlich Grünland hier. Und haben auch die Flächen um unseren Hof herum. Also wir sind in einer sehr glücklichen Ausgangslage und können deshalb auch sehr gut Weidehaltung betreiben, was wir auch tun. Insgesamt ist das Gebiet hier oder ist die Landwirtschaft hier im Vergleich zu vielen anderen Gebieten sehr relativ klein strukturiert. Also wenn man sieht, wir bewirtschaften 42 Hektar Grünland und 4 Hektar Acker. Im Vergleich zu anderen Gebieten ist das sehr klein. Seit 20 Jahren machen wir Bioland, also Bio, sind wir Biobetrieb und haben deshalb auch einen Laufstall mit Laufhof und wie gesagt machen Weidehaltung, weil das bei uns sehr gut möglich ist. Und wenn man sich so ein bisschen den Tag anschaut, es beginnt bei uns morgens um 5:30 mit Melken. Melken, Füttern, Stallarbeit, das sind für zwei Menschen ungefähr immer 2 bis 3 Stunden pro Melkzeit. Wir melken im Melkstand. Haben also noch keinen Roboter, sodass praktisch auch die Melkzeiten von uns abgedeckt werden müssen. Das sind die fixen Zeiten, die für die tierhaltenden Betriebe immer sind: das Versorgen der Tiere, das Füttern und wenn es Kühe sind, das Melken. Und ja, wenn man sich das anschaut, sind es dann schon 4, 5, 6, wenn es mal mehr sind, 7 Stunden pro Tag im Prinzip nur Arbeit im Stall pro Person und dann kommt ja dazwischen noch die übrige Arbeit, die sonst noch anfällt, Erntearbeiten, einfach die gesamte andere Arbeit. Und da möchte ich schon mal ein bisschen rumschwenken auf die, ja, weil du gefragt hast, auf wie sieht es denn aus, die Stimmung auf den Höfen. Also wir sind jetzt mit 60 Kühen noch nicht besonders groß im Vergleich zu vielen anderen Gebieten. Auch nicht gerade klein. Und man sieht oder man hat es vielleicht gehört, die Arbeitsbelastung ist relativ hoch. Und wenn man sich anschaut, viele Betriebe sind eben auch in das Wachstum gegangen, weil das die letzten Jahre, Jahrzehnte eigentlich so, ja, das war eigentlich im Prinzip so, ja, wenn man den Betrieb erhalten wollte, ging man ins Wachstum oder sind viele ins Wachstum gegangen. Die Arbeitsbelastung wurde dadurch auch sehr viel höher und viele Betriebe sind auch stark verschuldet, beziehungsweise die Finanzierung in der Landwirtschaft läuft über sehr viele Jahre, also nicht über 4, 5, sondern über 20 Jahre und länger. Und das sind natürlich dann auch sehr starke Belastungen, auch psychisch. Insgesamt, ja, drückt auf die Stimmung, also ich kann jetzt für den Milchviehbereich sprechen, eben diese unbefriedigende Erlössituation, die dazu kommt. Wir haben außer 2022 sind eigentlich die Erlöse im Prinzip immer nicht kostendeckend. Also wenn man dann die Arbeitskosten mit reinrechnet, wenn man sie nicht reinrechnet, arbeiten wir im Prinzip unter Mindestlohn. Das kommt zum einen dazu und zum anderen herrscht jetzt eben eine sehr große Unsicherheit auf vielen tierhaltenden Betrieben. Die Diskussion Umbau der Tierhaltung. Im Prinzip ist bei vielen Tierarten noch überhaupt nicht klar, wo soll es denn hingehen, wie sind die Vorgaben, wann soll was geschehen und die große Frage, die einfach drüber steht, wie soll es finanziert werden? Weil normalerweise ja eben Änderungen in der Tierhaltung normalerweise einhergehen mit Umbaumaßnahmen oder Neubaumaßnahmen. Und das, wie gesagt, sind dann sehr große finanzielle Einschnitte. Und deshalb herrscht eine große Unsicherheit und bei vielen auch Frustration, Resignation. Man sieht auch, dass die letzten Jahre sehr viele tierhaltende Betriebe aufgehört haben.
Da möchte ich auf jeden Fall in unserem heutigen Gespräch ja auch nochmal weiter drauf eingehen. Also du hast es gerade auch schon beschrieben, die Situation ist auf den ja insbesondere auf den tierhaltenden Höfen sehr schwierig. Und dennoch können wir ja den Klimaschutz aber auch nicht aufschieben. Jetzt gibt es Forderungen, zum Beispiel Greenpeace fordert ja halb so viele Tiere fürs Klima. Das heißt dann, der Fleischkonsum und auch der Nutztierbestand müssten halbiert werden, um klimaneutral zu werden und das auch schon bis 2035. Nochmal die Frage an dich, Lasse. Was sind eure Forderungen? Was muss sich in der deutschen Tierhaltung ändern?
Also erstmal möchte ich kurz das aufgreifen, was Elisabeth gesagt hat. Die Situation für die Bauern und Bäuerinnen ist tatsächlich ziemlich heftig. Es gibt sehr wenig Planungssicherheit aus der Politik und ich glaube, die ist mitentscheidend dafür, dass wir einen Umbau der Landwirtschaft, einen Umbau der Tierhaltung hinbekommen. Also Stichwort Borchert-Kommission, Stichwort Kosten für den Umbau. Es gibt jetzt diese Bauernmilliarde, aber da wissen wir alle, das ist so ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich glaube 2016 schon hat der wissenschaftliche Beirat für das BMEL geschätzt, man bräuchte 3 bis 4 Milliarden Euro jährlich für einen Umbau der Tierhaltung. So, und wir wissen eigentlich, was wir machen müssen. Das ist seit vielen Jahren bekannt. Und trotzdem schafft die Politik es nicht. Das ist jetzt mit Herrn Özdemir so. Das war aber auch vorher schon mit Frau Klöckner so, mit den anderen VorgängerInnen, dass dieser Umbau nicht angegangen wird. Und das macht es natürlich für die Betriebe total schwierig. Teilweise ist es schon so, dass das Bundesverfassungsgericht sich damit beschäftigt. Also Stichwort Schweinemast. Die haben da eine Kontrollklage am Laufen. Das macht es natürlich extrem schwierig für die Landwirtinnen. So, und wir als Umweltschutzorganisation, die aber auch das Thema Tierschutz in der Satzung hat, guckt sich das eben an und wir versuchen Vorschläge zu machen für den Umbau der Tierhaltung, Umbau der Landwirtschaft und gucken aber eben auf, was sind die Rahmenbedingungen. Das angesprochene Ziel Netto Null bis 2045 zum Beispiel schauen wir uns halt an und sagen dann, wie viel wir mit der Tierhaltung runtergehen müssen, wohl wissen, dass das ein sehr langfristiges Vorhaben ist. So, und auch wie Elisabeth gesagt hat, viele Jahre und Jahrzehnte ging es eben darum, mit Anreizen und Vorgaben aus der Politik die Herden immer größer werden zu lassen. Wir sind gerade bei der Milchviehhaltung sehr exportorientiert. Wir haben einen Selbstversorgungsgrad von, ich glaube, 125% circa. Zusätzlich zu dem hohen Konsum, den wir ja haben in Deutschland. Und was wir schaffen müssen, ist, dass wir eine höhere Wertschöpfung auf die Höfe bringen, dass Zusatzleistungen der Betriebe honoriert werden, also etwa mehr Platz, sowas wie Weidehaltung. Das wird eben nicht angemessen, teilweise gar nicht von den Molkereien honoriert. So, und da sehen wir eben auch unseren Auftrag, dass wir bei den Konsumenten und Konsumentinnen, aber eben auch bei der Politik Druck machen, dass wir eben nicht nur die Produktionsstandards erhöhen, sondern eben auch dafür sorgen, dass es nachgefragt wird und auch gefördert wird, etwa durch eine bundesweite Weideprämie. Und da kommt es dann eben wirklich darauf an, dass sowas langfristig angelegt ist, dass eben ich als Bauer dann sagen kann, okay, jetzt gehe ich diesen Schritt Richtung Weidehaltung, ich werde dadurch weniger Milchmenge haben und trotzdem wage ich diesen Schritt. Und dieses Vertrauen fehlt halt absolut derzeit zumindest in die Politik. Und das ist eines der Hauptprobleme.
Ich greife nochmal das Stichwort Weidetierhaltung auf. Denn über die Fütterung gibt es ja einen großen Einfluss auf die Klimabilanz. Wenn man nochmal auf die Sojaimporte guckt, dann die ja gar nicht in der deutschen Klimabilanz in der Landwirtschaft berücksichtigt werden. Obwohl ja ein Kilogramm Sojafuttermittel aus zum Beispiel Brasilien von gerodeten Flächen enorme CO2-Emissionen verursacht. Und Weidetierhaltung hat ja ein großes Potenzial für den Klimaschutz. Nochmal meine Frage an dich, Elisabeth. Du hattest von euren Hof berichtet. Wie viel Weidetierhaltung ist denn aber in Deutschland überhaupt möglich? Und wie ist so deine Einschätzung? Kann Weidetierhaltung auch helfen, bäuerliche Betriebe ja zukunftsfähig zu machen?
Also wie viel prozentmäßig, wie viel Weidehaltung jetzt in Deutschland möglich ist, das weiß nicht, ob es da überhaupt Zahlen gibt. Also ich habe keine gefunden. Ich denke, es ist definitiv vielleicht mehr möglich als bis jetzt. gemacht wird. Aber es gibt einfach noch sehr viele Hinderungsgründe, warum manche Betriebe oder viele Betriebe keine Weidehaltung machen. Also grundsätzlich erstmal wird es immer schwieriger, je größer der Betrieb wird. Wenn ich mal 200, 300 Kühe habe, dann wird es schon schwierig, Weidehaltung zu betreiben. Dann ist natürlich auch so, je nachdem, wie der Betrieb liegt. Also ich habe es ja vorher angesprochen, wir haben das große Glück, wir haben die meisten Flächen arrondiert. Das heißt, wir können einfach die Stalltüre aufmachen und unsere Tiere laufen lassen. Also nachdem er die Weiden eingezäunt hat, natürlich. Aber wenn ich mir vorstelle, dass es liegt ein Betrieb innerörtlich oder er liegt am Ortsrand oder er liegt ungünstig an Straßen, viele Betriebe haben da einfach gar keine Möglichkeiten oder nur sehr schwierige Möglichkeiten, dass die überhaupt auf die Weiden kommen. Und dann kommt es dann auch dazu, die Menschen wollen zur Weidehaltung oder viele Menschen wollen Weidehaltung, aber wenn sie dann mal 2 Minuten stehen müssen mit dem Auto, weil da eben gerade Tiere auf die Weide getrieben werden, dann ist es schon oft vorbei mit der Geduld. Dann wird gehupt oder man kriegt einen Vogel gezeigt. Also das sind viele Schwierigkeiten und natürlich auch, Lassi hat es angesprochen, ich habe wahrscheinlich weniger Milch, weil ich kann nicht auf Hochleistung füttern, so extrem auf Hochleistung füttern, wenn ich Weidehaltung betreibe, weil ich da eben einfach im Prinzip bestimmten Zeitraum die Tiere halt das fressen, was sie finden oder was sie fressen wollen. Und ich kann die Ration dann nicht so ganz genau austüfteln, wie wenn ich Stallhaltung mache. Und das ist im Prinzip eine ganz andere Produktionsweise im Vergleich zu vielleicht einer ausgetüftelten Hochleistungsfütterung. Deshalb kann man eigentlich auch sagen, Weidehaltung ist deshalb teurer, weil ich im Prinzip weniger Milch habe und müsste viel, viel besser honoriert werden. Also hat Lasse bereits auch angesprochen, auch wenn Weidemilch verkauft wird im Laden, ist die meistens teurer, aber es ist überhaupt nicht garantiert, dass der Landwirt dafür mehr bekommt. Also es gibt solche Honorierungssysteme, da haben die, wenn überhaupt, dann einen Cent mehr als Honorierung. Und das ist eigentlich schon ein Hohn für die zusätzliche Leistung, die da betrieben wird. Also es müsste die Honorierung oder die Entlohnung sehr viel fairer sein, sehr viel, ja, sie müsste ausreichender sein und sicherer sein. Wie gesagt, der Konsument kauft Weidemilch im guten Glauben, kauft die teurer, aber es kommt in den meisten Fällen, in den allermeisten Fällen nichts oder viel zu wenig beim Erzeuger, beim Landwirt, bei den Bauern und Bäuerinnen an. Aber wenn das mit der Erlössituation, wenn das stimmt, passen, funktionieren würde, wenn das passen würde, dann wäre das natürlich für viele Betriebe auch eine Alternative, auch für Betriebe, die jetzt dieses System noch nicht betreiben. Und natürlich auch, es hat natürlich auch eine Klimaschutzwirkung, ganz klar, wenn Grünland, im Prinzip wird ja Grünland dadurch auch gestärkt, weil es ja notwendig ist für die Weidehaltung. Und es gibt ja die nette Geschichte mit den Kuhfladen, die im Prinzip ein eigenes Ökosystem sind für alle möglichen Insekten und andere Tiere. Nur als kleines Beispiel zum Schutz, also wie Weidehaltung zum Schutz der Artenvielfalt beitragen kann und eben auch als klimaschützende Maßnahme, wenn ich dann auch meine Fütterung so ausrichte, dass ich hauptsächlich auf Grünland basiert füttere und dann auch im Prinzip die meisten Komponenten vom Hof habe und wenn ich dann noch zukaufen muss, dann eben nicht aus Übersee, sondern eben auch regional zukaufe.
Ich will da auch noch mal ganz kurz was zu sagen, weil die Molkereien da eine wichtige Rolle spielen. Also wenn man kann sich angucken für verschiedene Molkereien, wie hoch ist die Wertschöpfung pro Kilo Milch. Und da gibt es dann einige Molkereien, die eine extrem hohe Wertschöpfung haben, aber die Milchauszahlungspreise sind quasi identisch mit denen der anderen Molkereien, die eine geringere Wertschöpfung haben. Also eine Molkerei wie Hochwald, die ja Bärenmarke vertreibt, die nimmt hier in Hamburg 1,60 bis 1,70 für den Liter Bärenmarke. Und daneben steht die Biomilch mit ja auch Weidehaltung, die dann 1,25 kostet. Das heißt, zumindest bei einem Teil der Konsumentinnen ist eine Zahlungsbereitschaft da. Die denken, sie kaufen dann mit der Bärenmarke ein gutes Produkt, Obwohl da ja keine Zusatzleistungen drin sind, also weder Weiterhaltung noch irgendwelche anderen Tierwohlaspekte. Das heißt, wir versuchen eben zu sensibilisieren, dass wer bereit ist, mehr Geld auszugeben für Milch, doch bitte auf Bio- und Weidemilch umsteigt. Und dann trotzdem haben wir generell das Problem, dass die Molkereien am längeren Hebel sitzen. Und da gibt es ja auch bestimmte Bemühungen von der Politik, zum Beispiel mit dem Paragraph 148, da ein bisschen gegenzusteuern, aber insgesamt ist das ein heftiges Ungleichgewicht.
Kannst du den Paragraphen ganz kurz nochmal erklären, was dahinter steckt oder was da jetzt vielleicht gerade im Umbruch oder im Umbruch ist?
Ja, der Paragraph 148, das ist in der gemeinsamen Marktordnung geregelt von der EU. Und da haben die nationalen AgrarministerInnen der Mitgliedstaaten die Möglichkeit, das einzusetzen. Und das würde dann dafür sorgen, dass in den Verträgen, dass es schriftliche Verträge überhaupt gibt zwischen den ErzeugerInnen und den Molkereien, wo dann Preis, Menge und Lieferdatum definiert werden. Weil was wahrscheinlich die meisten Menschen, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, wissen, ist, dass da kann Elisabeth ja auch bestimmt was zu sagen. In der Regel geben die Bauern und Bäuerinnen die Milch ab und bekommen dann irgendwann später den Preis gesagt von der Molkerei. Und es ist so ein Friss oder Stirb. Ja, und das ist auch einer der Treiber für wachsende Höfe, weil die Preise so niedrig sind, dass die Betriebe eben versuchen, mit einer höheren Produktion zumindest ja, ein bisschen mehr Geld einzunehmen. Es würde also, um das mal zusammenzufassen, für ein bisschen mehr Augenhöhe sorgen zwischen eben Molkereien und den ErzeugerInnen auf der anderen Seite. Ist kein Wunderinstrument, aber es hilft.
Okay, also auch nochmal mit Blick auf den Markt. Es ja, scheint ja sehr schwierig zu sein, dass wirklich sich über den Markt oder der Preis dann so geregelt wird, dass entsprechend auch die Leistung der Landwirtinnen da auch honoriert wird. Vielleicht nochmal einmal kurz weg vom Markt und nochmal zur Politik. Und zwar, ja, Klimaschutz kostet Geld, also Tier- und Umweltschutz, alles kostet Geld. Ja, welche Förderpolitik braucht es denn, damit wir überhaupt jetzt auch ja dahin kommen? Und ihr habt schon einiges angesprochen, dass vieles natürlich daran liegt, diese Überproduktion oder diese enormen Massenmärkte. Welche Förderpolitik braucht es denn jetzt, damit wir dahin kommen, dass wir eine qualitativ hochwertige Produktion haben, und aber auch natürlich die Bäuerinnen davon, ja, auch gut leben können? Elisabeth,
Ja, da gibt es mehrere Stellschrauben, mehrere Hebel. Ich fange jetzt mal einfach mal an und hoffe, dass ich nichts vergesse. Es gibt, wie gesagt, wir haben es ja schon angesprochen. Also bleibe ich bei der Förderpolitik. Einmal die Leistungen, die zusätzlichen Leistungen, die durch bestimmte Produktionsweisen erbracht werden, ökologisch, Klimaschutzleisten, Leistungen für Artenvielfalt und so weiter, werden unzureichend honoriert. Also es gibt jetzt zwar diese kleine Umänderung, Umsteuerung in der EU-Förderpolitik mit diesen Öko-Regelungen, wo bestimmte Leistungen honoriert werden, die aber überhaupt nicht richtig ausgewogen eingesetzt sind. Also es sind nicht alle Leistungen im Prinzip aufgeführt, die wichtig sind, und dann sind sie eben auch noch viel zu niedrig honoriert. Also hier gäbe es viele Möglichkeiten, um zu drehen. Und dann natürlich, wie vorher schon angesprochen, wenn man direkt den Umbau der Tierhaltung hernimmt, also Lasse van Aken hat vorher die Borat-Kommission angesprochen, also eine Kommission, die bereits unter Frau Klöckner eingesetzt worden ist, die sich Gedanken gemacht hat, wie dieser Umbau zeitlich ablaufen kann, wie es finanziert werden könnte, langfristig, welche Summen benötigt werden. Da wäre sehr viel Spielraum drin, um eben auch Sicherheit für die Bauern und Bäuerinnen zu erreichen, damit die planen können. Weil ich, wie gesagt, ich plane so einen Stall ja nicht mal schnell in 5 Monaten und dann finanziere ich den in 2 Jahren, sondern das dauert sehr viel länger und ich habe dann dieses System, ich kann da nicht wieder raus. Und momentan kommt noch dazu, dass Bauen einfach sehr, sehr, sehr teuer geworden ist.
Lasse, wie sind denn ja deine oder eure Forderungen? Was für eine Förderpolitik brauchen wir in Deutschland, um Nutztierhaltung zukunftsfähig zu machen?
Also es gibt ja die 6 Milliarden Euro jährlich der gemeinsamen Agrarpolitik der EU, die in Deutschland verteilt werden. Und da fordern wir, dass die gezielt eingesetzt werden. Also für die Betriebe, die wirklich gesellschaftliche Leistungen erbringen, und das kann eben klimaschonendes Arbeiten sein, Erhalt der Artenvielfalt auf dem Acker, aber natürlich auch können das Tierwohlkriterien sein, dass die eben für diese gesellschaftlichen Leistungen, die ja Kosten verursachen, dass sie dafür honoriert werden und zwar auch einkommenswirksam, also dass man damit auch Geld verdienen kann. Aktuell wird ja nach wie vor ein sehr großer Teil tatsächlich über die Fläche verteilt und dann hast du Akteure wie die Aldi-Erben, die jedes Jahr 1 Million an Steuergeldern bekommen, einfach weil sie sehr viel Land besitzen. Das geht halt in die Tausende Hektare. Das heißt, da fordern wir eine Reform. Man muss aber auch sagen, das ist natürlich relativ utopisch. Wir reden jetzt schon oder fangen an, über die GAP ab 28 zu reden. Das zeichnet sich jetzt ab mit der Wahl in der EU nächstes Jahr. Das wird wahrscheinlich nicht besser mit den Mehrheitsverhältnissen im Parlament und auch mit der Kommission. Man kann aber auch über sowas nachdenken wie eine Mehrwertsteuerreform, dass man da Kriterien anlegt, wie Klima oder Tierwohl, dass man gewisse Produkte, dass man da eine Anpassung vornimmt, und bei anderen auf 0% runtergeht, zum Beispiel für pflanzliche Produkte. Oder eine Tierwohlabgabe. Also das gab es ja auch, da gab es ja auch Vorschläge auch von der Bocher-Kommission, dass man eben ein paar Cent auf Milch- und Fleischprodukte drauflegt und dann ist man bei dem Verursacherprinzip. Also wenn ich mich entscheide, ich möchte sehr viel Fleisch essen und zahle dann eine Tierwohlabgabe von 40 Cent pro Kilo Fleisch, dann finde ich das nur fair. Und wichtig ist eben, und das war auch vorgesehen, dass dieses Geld dann eben bei den Betrieben landet, die umbauen, dass eben diese Kosten da zumindest teilweise aufgefangen werden. Also es gibt da, glaube ich, ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Alle haben ihre Vor- und Nachteile. Man muss so ein bisschen ins Machen kommen. Und wie man jetzt sieht mit der Weideprämie, die nächstes Jahr wohl kommen soll, ja, im Rahmen der GAP, im Rahmen der Ökoregelung auf relativ kleinem Niveau, aber es gibt eben Möglichkeiten, da was zu machen. Aber ich glaube, wirklich sinnvoll wäre es, diese 6 Milliarden Euro jährlich, die in Deutschland verteilt werden, gezielt einzusetzen. Und das wäre so das A und O, weil damit kann man eben sehr viel steuern.
Also es liegen viele Vorschläge bereits auf den Tisch. Die Borchert-Kommission, die sich ja jetzt leider auch aufgelöst hat, da ist ja jetzt auch die Frage, wie geht es da auch weiter? Was kommen jetzt da an politischen Schritten? Also kommen wir jetzt mal ins Machen. Was wird gemacht? Es gibt ja jetzt oder soll kommen Einführung einer verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung. Nochmal an dich, Lasse. Was ist denn davon zu, oder was erwartet ihr euch da, oder was sind da die Erwartungen und was bringt das vor allen Dingen auch, oder kann es für den Klimaschutz bringen?
Also wir haben ja jahrelang dafür gekämpft und der Handel ist ja vorangegangen damals mit der Haltungsform und jetzt kommt eben das Tierhaltungskennzeichen, allerdings erstmal nur für Schweinefleisch und auch nicht komplett entlang der Lieferkette. Das soll kommen für verschiedene Fleischsorten und auch entlang der Lieferkette. Das ist erstmal nur in Anführungsstrichen Transparenz. Damit wird erstmal nicht irgendwie etwas Bestimmtes finanziell unterstützt. Aber es ist natürlich ein erster Schritt hin, den Konsumentinnen aufzeigen zu können, was kaufen sie da eigentlich? Weil vielen ist das eben schon wichtig. Und ich glaube, der Handel, der jetzt auch tatsächlich gesagt hat und committed hat, in einigen Bereichen aus der 1 und 2 schon auszusteigen. Aldi will bis 2030 komplett aus 1 und 2 raus, bei Fleisch und Milch. Das ist schon mal eine gute Entwicklung. Es hilft aber, wie gesagt, erstmal nicht beim Umbau. Das muss wirklich finanziell unterfüttert werden, das muss mit Planungssicherheit unterfüttert werden. Das heißt für den Klimaschutz, ja, ich sag mal, das ist ein kleiner, wichtiger Schritt, Aber für den Klimaschutz direkt bringt das jetzt nicht so viel.
Okay. Elisabeth, nochmal von dir deine Einschätzung zu der Tierhaltungskennzeichnung. Meinst du, das wird eine Veränderung am Markt bewirken? Kann es damit ja, die kostendeckenden und faireren Preise generieren für tierhaltende Betriebe?
Ich sehe das genauso. Das ist ein erster Schritt in Richtung Transparenz. Mehr zunächst mal nicht. Sicherlich gibt es bestimmt einige Konsumenten, die das dann gezielt einkaufen. Aber es bleibt ja in diesem jetzigen System das Problem bestehen, dass nicht klar ist, was im letzten Endes dann bei den Bauern und Bäuerinnen ankommt. Ist es ausreichend, was da ankommt? Und das wird es jetzt in dem System nicht sein. Also es müsste in sehr viel größerem Umfang im Prinzip dann solche Produkte gekauft werden. Deshalb ist es eben so wichtig, dass diese Finanzierung gesichert ist. Die Finanzierung des Umbaus muss auf anderen Wegen gesichert werden. Das wird über den Markt, so wie es jetzt aussieht, nicht funktionieren. Also man muss sich einfach nur praktisch mal vorstellen, selbst wenn jetzt in bestimmten Handelsketten, wenn die sagen, ja, ab dem und dem Zeitpunkt haben wir nur noch Produkte aus diesen und jenen Haltungsstufen. Für die Landwirtschaft sieht es dann so aus, ja, was machen die Betriebe, die jetzt nicht in dieser Haltungsstufe sind, die aber auch keine Möglichkeit sehen, aktuell aufgrund der hohen finanziellen Belastung in diese Haltungsstufe zu kommen. Die Milch wird zum Teil, also wenn man jetzt bei der Milchviehhaltung Haltungsstufe 1 nimmt oder Anbindehaltung nimmt, die Milch wird zum Teil von den Molkereien dann einfach mit Abschlägen nur noch abgeholt, weil die zum Teil auch nicht mehr richtig vermarkten können. Und nur ganz praktisch gesehen, eine Molkerei wird nie die komplette Milch an einen Lebensmitteleinzelhändler verkaufen, so in eine Stufe, sondern es sind dann immer verschiedene Kunden. Ich als Landwirt muss aber immer meinen kompletten Stall umbauen. Also ich habe für die komplette Milch die Kosten, kann aber vielleicht nur einen Teil eben höherpreisiger vermarkten. Also diese gesamte Finanzierungssituation ist überhaupt nicht gereift, ist überhaupt nicht für uns überschaubar. Deshalb wird die Kennzeichnung allein im Prinzip außer ein bisschen mehr Transparenz nichts bringen. Und ich möchte noch ein Wort dazu sagen. Also es sind in dieser Wertschöpfungskette ja nicht nur die Bauern und Bäuerinnen, die Molkereien, sondern ich finde auch immer, der Handel drückt sich sehr, sehr stark von seiner Verantwortung. Er hat eine Verantwortung. Nicht nur zu sagen, ja, ich biete den Konsumenten jetzt nur oder ab da und da gibt es nur noch die höheren Haltungsformen und wir sind somit aus dem Schneider, sondern ich finde auch, der Handel hat sich auch um das zu kümmern, woher kommt die Milch. Also ich möchte jetzt nicht irgendjemand in Schutz nehmen oder sagen, ja, die armen Molkereien, aber es gibt natürlich auch die Situation, wenn eine Molkerei sagt, ich möchte aber jetzt für dieses Produkt brauche ich diesen Preis, dann sagt der Handel in vielen Fällen, ja gut, dann listen wir euch halt aus. Wir haben andere, die liefern uns das. Also die Situation ist nicht ganz einfach oder die Gemengelage ist nicht ganz einfach und das gehören da einfach in irgendeiner Form alle dazu und es müssen alle bereit sein, sich zu bewegen. Das klingt jetzt ein bisschen idealistisch, aber ich sehe da keine andere Möglichkeit.
Ich sehe das auch so und ich finde Stichwort Bewegen ist nochmal ganz wichtig hier in dem Kontext, weil früher gab es ja eigentlich nur konventionell und Bio, also zwei Stufen und die Lücke dazwischen war sehr groß. Und was jetzt die Haltungsform und dann auch die Kennzeichnung gemacht haben oder gebracht haben, ist, dass es eben Zwischenstufen gab und Bewegung reingebracht hat. Und ich glaube, gerade jetzt im Schweinebereich, die sind so sehr lange mit Scheuklappen rumgelaufen und das fällt ihnen jetzt ja auch total auf die Füße. Nicht nur auf Eigenverschulden, Stichwort Schweinepest und Corona, aber eben auch, weil die sich nicht bewegt haben. Und die Haltungsform, auch die Kennzeichnung, die bringt eben Bewegung rein und es wird über Finanzierung diskutiert. Aber letzten Endes müssen wir eben runterkommen von diesen hohen Tierzahlen.
Beim Klimaschutz geht es ja auch um globale Gerechtigkeit. Wir haben schon auch das Thema gehabt, Soja als Futtermittel, die einfach sehr große Flächen außerhalb der EU belegen und auch 60% des in Deutschland angebauten Getreides wird als Tierfutter genutzt. Kann ein Umbau in der Tierhaltung denn auch einen Beitrag ja, zur weltweiten Ernährungssouveränität leisten und damit auch lokale Ernährungssysteme stärken und dann eigentlich auch ja, die globale Hungerbekämpfung auch unterstützen lasse? Wie siehst du das? Ist das für euch auch sozusagen ein Anliegen. Es geht ja wirklich darum, auch weltweit resiliente Ernährungssysteme zu schaffen.
Auf jeden Fall. Und ich denke, der Angriffskrieg Russlands hat nochmal einen Finger in die Wunde gelegt und hat nochmal gezeigt, dass wir tatsächlich in der EU und auch in Deutschland sehr viel essbares Getreide als Tierfutter nutzen oder dass wir auf Ackerflächen Tierfutter anbauen, wo wir eben auch ja, Lebensmittel anbauen könnten. Das heißt, es hat immer auch eine, genau, so eine Gerechtigkeitsdimension und auch eine ethische Ebene. Genau, wir verfüttern Lebensmittel und verfeuern Lebensmittel im Tank und woanders hungern Menschen. Und wir reden hier über 800 Millionen Menschen, die akut vom Hunger bedroht sind. Und deswegen hat das natürlich auch eine moralische Frage oder moralische Ebene. Und was wir auch deshalb fordern, ist, dass zum Beispiel Kühe nur noch nicht essbare Biomasse zu sich nehmen. Das heißt Grünland, das heißt eben Reste aus der Lebensmittelproduktion. All das muss tatsächlich passieren, weil ich das eben nicht für vertretbar halte, dass wir Lebensmittel an Tiere verfüttern oder im Tank verfeuern. Und deswegen ist eben ein Umbau der Tierhaltung auch so wichtig, dass wir dahin kommen. Das hat eben was mit Ernährungssicherheit auch für uns langfristig zu tun. Dass wir, so wie ich das sehe, in Zeiten einer Klimakrise, die halt immer heftiger wird, die auch mit Dürren und Ernteverlusten durch zum Beispiel anderen Starkwetterereignissen wie Regen einhergehen, dass wir eben gucken müssen, dass wir diese Lebensmittel beisammen halten und natürlich auch irgendwann schauen, was können wir eigentlich tun, damit woanders auf der Welt ja, der Hunger bekämpft wird. Und wir haben ja zum Beispiel eine Studie veröffentlicht auf Basis der Planetary Health Diet. Was würde eigentlich passieren, wenn ganz Deutschland darauf umsteigen würde? Das bedeutet ungefähr nur noch ein Viertel des heutigen Milchkonsums und auch ungefähr entsprechend Fleischkonsum. Und wir würden tatsächlich total viel Land in Deutschland quasi freimachen. Und wir reden hier von einer Größenordnung mehrerer Millionen Hektar. Dann können wir entweder aufforsten und eine Klima- oder eine CO2-Senke aufbauen, oder wir könnten eben Lebensmittel anbauen, die wir dann exportieren. Und ich denke, das sind eben wichtige Fragen, die sich immer mehr im Vordergrund drängen. Und nochmal, ich finde gerade jetzt akut mit dem Angriffskrieg in der Ukraine es nicht vertretbar, Lebensmittel an Tiere zu verfüttern, damit wir günstige Fleisch- und Milchprodukte haben. So, da muss man sich halt ein bisschen überlegen, können wir den Konsum ein wenig zurückstellen? Und ich sage ja nicht total Verzicht, aber ich sage, dieses 1 Kilo Milch am Tag, den wir konsumieren in Form von Butter und Käse oder 1 Kilo Fleisch die Woche im Schnitt, ja, da sind Babys und VegetarierInnen alle mit reingerechnet, das muss eben gesenkt werden.
Elisabeth, wie siehst du das aus ja, deiner bäuerlichen Perspektive, den Blick auf die ja auch globale Gerechtigkeit und Schaffung von Ernährungssouveränität?
Natürlich könnte man durch eine Veränderung der Tierhaltung oder durch eine Veränderung der Fütterung, es ist natürlich, also andersrum, wenn wir, oder das ist für mich eigentlich die möglich, oder das ist der Weg, den wir gehen müssen, zu versuchen, möglichst zeitnah das zu schaffen, dass wir also keine Lebensmittel mehr oder so gut wie keine Lebensmittel mehr an Tiere verfüttern, wobei ich jetzt sagen muss, da sind jetzt die Kühe schon ziemlich weit weiter fortgeschritten im Vergleich zu Schweinen und so weiter. dass wir das eben schaffen, dass wir vor allem bei den Wiederkäuern auf grünlandbasiert umsteigen, auf die flächengebundene Tierhaltung. Da werde ich meiner Meinung nach auch schon sehr viel gewonnen. Und dass dadurch dann auch, wenn wir also praktisch keine Futtermittel mehr importieren, Flächen frei werden, natürlich, um dort Lebensmittel anbauen zu können. Wobei dann natürlich auch noch dazu kommt, die Menschen dort müssen ja dann auch Zugang bekommen zu diesen Lebensmitteln und zu diesen Flächen. Ich glaube, das ist noch ein anderes großes Problem. Wie schaffen wir das oder wie wird es möglich, dass die Menschen dort auch Zugang bekommen zu diesen Flächen? Es reicht ja nicht, dass wir sagen, es wird jetzt dort kein Viehfutter mehr angebaut, sondern das Problem ist ja auch jetzt, dass viele Menschen einfach vertrieben worden sind von ihren Flächen und gar keinen Zugang mehr haben. Das ist das nächste Problem, das gelöst werden muss. Jetzt nochmal zu hier. Ich habe immer ein bisschen ein Problem, wenn wir sagen, und dann können wir die Flächen aufforsten. Also Grünland ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger CO2-Speicher und ich glaube nicht, dass uns geholfen ist, wenn wir sagen, und dann reduzieren wir jetzt um so und so viel Prozent und dann bleibt uns so viel Fläche übrig und da forsten wir jetzt dann auf, möglichst viel, sondern es geht auch darum, dass man also diese Grünland, ganz verschiedenen Grünlandtypen durch die Bewirtschaftung oder durch die Beweidung erhalten kann. Und ein weiteres Problem, das ich immer habe mit diesen starren Prozentzahlen, oder ist für mich schwierig, wenn ich mir anschaue, hier unsere Strukturen, da gibt es eben Betriebe, die haben halt, was weiß ich, 30 oder 40 Kühe. Und wenn man dann einfach sagt, ja, überall werden 50% reduziert, ich sage das mal ganz platt, dann fallen ganz viele Betriebe raus. Und in anderen Gebieten, wo die Tierhaltung sehr, sehr intensiv ist, haben wir die Probleme, die da bestehen, auch noch nicht gelöst. Also ich habe immer ein bisschen ein Problem, wenn man nur mit diesen Zahlen hantiert, sondern mir fehlt eben auch immer ein bisschen so der Blick, was bedeutet das für verschiedene Regionen, für verschiedene Strukturen. Und ich finde es eben immer sehr wichtig, wenn man sagt, wir müssen unbedingt versuchen, die Tierhaltung, wo wir sie betreiben, flächengebunden zu betreiben. Können dann eben flächengebunden und wenn wir füttern, zufüttern oder von außerhalb zufüttern, eben, das hat Lasse van Aken ja auch schon angesprochen, eben Futtermittel, die bei der Lebensmittelerzeugung anfallen und als nicht essbare Biomasse dann für den menschlichen Verzehr nicht zu verwenden sind. Dass wir eben schauen, dass wir in diese Richtung uns entwickeln.
Das wollte ich nur ganz kurz auch unterstützen, was Elisabeth gesagt hat. Also wir fordern jetzt nicht, dass einfach jeder Betrieb um so und so viel Prozent reduziert, sondern geguckt wird, ne? Wo ist Grünland? Da macht Weidehaltung Sinn oder an Grenzertragsstandorten, dass man so vorgeht. Und unsere Vision ist ja zum Beispiel auch für 2045, dass wir nur noch so viele Kühe oder Rinder in Deutschland halten, wie wir eben mit dem Grünland ernähren können. Also dass man wirklich guckt, wo macht es Sinn? Wo haben wir wirklich einen Mehrwert und wo macht es eben weniger Sinn?
Der Dialog ist auf jeden Fall wichtig. Deutschland braucht vor allem jetzt eine mutige Politik und um sich auch an die Transformation heranzuwagen. Und wichtig ist deswegen, dass Bündnisse gestärkt werden. Jetzt nochmal zum Abschluss meine Frage an euch, oder ich fange erstmal an mit dir, Elisabeth. Was wünschst du dir denn von Zivilgesellschaft, Umwelt, Entwicklungsorganisation? Was wünschst du dir für den weiteren Dialog?
Also grundsätzlich finde ich eben diese Bündnisse oder Dialog sehr, sehr wichtig. Ich wünsche mir bei manchen, dass man vielleicht auch versucht, den Blickwinkel der Bäuerinnen und Bauern ein bisschen einzunehmen. Dazu gehört natürlich auch, dass sich die Bäuerinnen und Bauern äußern und dass die offen sind für diesen Dialog. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, das wird manchmal vergessen, dass das einfach Menschen sind, dass das Existenzen sind, die da dranhängen und dass manchmal oder ganz oft wir auch in einem System, neulich hat jemand das mal ausgedrückt, eingeklemmt sind, aus dem wir uns auch nicht so ganz einfach und so schnell befreien können. Also, dass man auch versucht, diese Seite zu verstehen und dass man gemeinsam überlegt, wie kommen wir da raus? Also, manchmal ist so das Gefühl, auch geht mir auch manchmal so, Dass ich mir denke, ja, aber irgendwie müssen wir doch zuerst mal miteinander reden. Wieso geht es jetzt nicht so schnell? Und wie können wir es denn schaffen, dass wir dann da hinkommen? Und das wird manchmal übersehen. Das würde ich mir mehr wünschen, dass man das ein bisschen berücksichtigt, weil eben das auch dazu führt, dass eben, das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis. Das führt dann auch wieder dazu, dass sich ganz viele Leute in der Landwirtschaft dann zurückziehen und in eine ablehnende Position gehen. Und dann wird Dialog ja noch schwieriger. Also ja.
Lasse, was sind denn deine Wünsche für ja den weiteren gemeinsamen Weg, Dialog mit den Landwirtinnen?
Ja, ich glaube, es führt überhaupt gar keinen Weg dran vorbei, dass wir diesen Dialog aufrechterhalten und auch vertiefen. Ich finde, wir als Greenpeace tun da relativ viel für. Also mit der AWL sind wir in extrem engem Austausch und machen auch gemeinsame Aktionen. Und das ist eben ein wichtiges Signal für die Politik. Es ist ein Unterschied, ob da nur Greenpeace steht oder ob da Greenpeace mit Bauern und Bäuerinnen steht und die gemeinsam eine Forderung da nach vorne tragen. Auch mit dem BDM oder auch mit dem Bauernverband, dem Deutschen Bauernverband, sind wir im Austausch. Bisschen weniger intensiv, aber schon. Ich glaube, es ist wirklich total wichtig, weil eben die Lebensrealitäten sehr unterschiedlich sind. Also ich komme jetzt nicht aus der Landwirtschaft, es sind aber einige bei uns im Team, die Landwirt gelernt haben und auch praktiziert haben. Und trotzdem ist eben total wichtig, was Elisabeth gesagt hat, anzuerkennen, dass man da eben nicht über ja, Roboter und Zahlen redet, sondern über Menschen, die damit ihren Lebensunterhalt bestreiten und das teilweise auch schon in dritter, vierter, fünfter Generation. Das heißt, wir reden hier eben nicht nur über einen Arbeitsplatz, sondern wir reden hier über, ja, über Heimat, über Tradition, und auch über den Wunsch, das an die nachfolgenden Generationen weitergeben zu können. Und deswegen ist dieser Austausch extrem wichtig. Es ist für uns auch immer ein Korrektiv, dass wir eben mit unseren Forderungen auch anschlussfähig sind. Und wir kommen zwar nicht immer 100% zusammen, aber ich glaube, es hilft uns als NGO total dabei, Forderungen oder auch Konzepte zu entwickeln, die machbar sind und eine Diskussion anstoßen. Deswegen wünsche ich mir, dass das weitergeht und wir werden auch in Zukunft Angebote machen, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Also wir waren auf den Bauerndemos unterwegs, wir haben so kleine Konferenzen organisiert, wo wir Bauern und Bäuerinnen zusammengebracht haben mit Akteuren aus der Politik, der Wissenschaft, dem LEH und eben uns, um sich eben einen Tag lang mal auszutauschen. Und sowas werden wir auch in Zukunft weitermachen.
Ja, vielen Dank für diesen, ja, ich finde nochmal auch positiven Abschluss, dass da doch ein ja gemeinsamer Weg auch ist und dieser gemeinsame Weg auch weitergegangen wird. Und jetzt muss Politik sich wirklich mal auf den Weg machen und sich bewegen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Gespräch bei euch beiden. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch. Sehr
Bitte
gerne.
schön. Gern geschehen.
Über diese gemeinsame Podcast-Folge mit der AWL und German Watch. Und wir werden an dem Thema Landwirtschaft gestalten, sozialverträglich und klimaangepasst weiterarbeiten. Und es wird noch zwei weitere gemeinsame Podcast-Folgen hier bei Iswas geben. Darauf könnt ihr euch freuen, sowie auf weitere Online-Veranstaltungen ebenfalls zum Thema Klimaschutz in der Landwirtschaft. Ich freue mich auch wie immer, wenn ihr unseren Podcast weiter folgt, abonniert ihn gern und schreibt uns auch Kommentare an podcast@agrarkoordination.de. Unsere nächste Folge erscheint bald, also schaltet auch gerne wieder ein, wenn es heißt, ist was.